Im Sommer 1943 haben die Kinder Tatjana und Andra Buki einen unbeschwerten Sommer verbracht, zusammen mit ihrem Cousin Sergio. Was die Kinder damals nicht wussten, waren die Verbrechen, die die Nazis zu dieser Zeit begangen haben. Und die Kinder wussten auch nicht, dass sie Juden sind. Und es war so, dass sie ein Jahr später, am 29. März 1944, dass die ganze Großfamilie verhaftet worden ist. Und sie landen schließlich im April 1944 vor den Toren des Konzentrationslagers in Auschwitz. Und wir können uns wahrscheinlich nicht vorstellen, was damals für Szenen sich abgespielt haben. Familien werden auseinandergerissen und rufen sich noch kurz zu, sehen sich zum letzten Mal, die Wachen mit ihren knurrenden Hunden. Und diese Kinder waren auch dort gewesen. Und als dann die beiden Mädchen ihre Tätowierungen bekommen haben, da sagt ihnen die Mutter noch etwas und legt ihnen etwas ans Herz. Und sie sagt ihnen, vergesst eure Namen nicht. Jeden Abend, wenn ihr ins Bett geht, dann nennt euch bei eurem Namen. Ich würde gerne mit einem kurzen Gebet in diese Predigt einsteigen und über ein wichtiges Thema heute sprechen, das zentral ist für uns als Siebenten-Tags-Adventisten und zu tun hat mit dem Namen, den wir nach Gottes Vorsehung bekommen haben. Wir beten zusammen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns als Volk die ganze Zeit über gut geführt hast. Und wir möchten dich jetzt ganz besonders einladen und dich bitten um den Heiligen Geist, dass er bei uns ist und dass er uns die Dinge aufschließt, die du unserem Herzen nahebringen möchtest. Und bereite du uns bitte vor, auch durch dieses Wort, das wir jetzt gemeinsam miteinander teilen, auf deine Wiederkunft. In deinem Namen bitten wir dich, Herr Jesus. Amen. Wir haben den Namen Siebenten-Tags-Adventisten, weil wir auf die Erfüllung eines großen Ereignisses warten. Vor über 150 Jahren, im Herbst des Jahres 1860, waren 25 Menschen zusammen, um über mehrere Tage über den Punkt sich zu unterhalten, über die Namensgebung. Und nach mehreren Tagen macht ein Mann namens David Hewitt, der als der ehrlichste Mann der Stadt gegolten hat, den Vorschlag, wir wollen uns Siebenten-Tags-Adventisten nennen. Unser Name, der aus drei Worten besteht, hat eine besondere Bedeutung. Nämlich einmal, wenn es um den siebten Tag geht, bezieht sich das auf den Schöpfungssabbat. Und der Name Adventist hat noch eine weitere Bedeutung, nämlich er spiegelt wider, dass wir an die baldige Wiederkunft von Jesus Christus glauben. Wir stehen an der Schwelle großer Ereignisse. Ich möchte am Anfang ein Zitat lesen, zwei Aussagen aus dem Buch Propheten und Könige, das ist die alte Ausgabe auf der Seite 375. Und dort heißt es, heute künden die Zeichen der Zeit, dass wir an der Schwelle großer und ernster Ereignisse stehen. In unserer Welt ist alles in Bewegung geraten. Vor unseren Augen erfüllt sich die Weissagung des Erlösers über die Geschehnisse, die seinem Kommen vorausgehen sollen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu und erschrecket nicht, denn es wird sich empören, ein Volk wieder das andere und ein Königreich wieder das andere. Und es werden sein teure Zeit und Erdbeben hin und her. Die Gegenwart ist für alle Menschen von überragendem Interesse. Herrscher und Staatsmänner, Inhaber von Vertrauens- und Machtstellungen, nachdenkende Männer und Frauen aller Schichten verfolgen aufmerksam, was um uns her geschieht. Sie beobachten die Beziehungen zwischen den Nationen. Sie bemerken die starke Erregung, die sich aller irdischen Elemente bemächtigt und erkennen, dass sich etwas Großes und Entscheidendes anbahnt, dass die Welt am Rande einer gewaltigen Krise steht. Wir leben in einer Welt, in der sich die Zahl der unbegrenzten Kriege von 15 im Jahr 2019 auf 21 im Jahr 2020 erhöht hat. Und wir leben in einer Welt, die laut Offenbarung 13 sich letztendlich dazu vereinigen wird, Gottes treue Kinder zu verfolgen. Wir leben auch in einer Welt, wo die Versprechen sehr brüchig sind. Ich habe die Predigt überschrieben mit den Worten, siehe, ich komme bald, weil der König es versprochen hat. Du musst dich als Bürger eigentlich in der heutigen Zeit oder als Mensch in der Gesellschaft darauf einstellen, mit gebrochenen Versprechen zu leben. Wenn ein Versprechen gebrochen wird, das einem Menschen gegeben wird, dann hinterlässt das oft lebenslange Spuren, in manchen Fällen. Wenn ein Mensch etwas versprochen bekommt und er wird enttäuscht, dann vergisst er das oft während langer Zeiten nicht mehr. Manche gebrochenen Versprechen kann man nicht mehr einlösen. In der Menschheitsgeschichte gibt es viele unerfüllte Versprechen und manche sind an den Punkt gekommen, dass sie nicht zu niemandem mehr vertrauen wollen, weil sie so oft enttäuscht worden sind. Aber es gibt ein Versprechen, das im ganzen Verlauf der Weltgeschichte und bis ans Ende der Zeit unverrückbar stehen wird. Egal, ob der Benzinpreis in unerkannte Höhen schnellt und egal, wie viele Kriege oder Katastrophen sich auf der Welt noch abspielen werden. Und ich möchte gerne mit euch dieses Versprechen lesen im 14. Kapitel des Johannesevangeliums. Johannes Kapitel 14, Vers 1 bis 3. Und dort sagt Jesus: Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Im Jahr 1990 steuerte ein Mann namens Buddy Marsh seinen Tanklastzug, der mit über 30.000 Litern Benzin gefüllt war, auf eines der größten oder das größte Einkaufszentrum in Auckland in Neuseeland zu. Und er weicht einem Taxi aus und vergewissert sich, dass sein hinterer Anhänger auch noch, dass er damit herumkommt, und bemerkt aber dann zu seinem Erschrecken, dass vor ihm ein PKW anhält. Und er steigt auf die Bremsen, aber er kann nicht mehr rechtzeitig anhalten und kracht in den Wagen, bei dem sich eine Mutter mit ihrer Tochter befunden hat. Der Anhänger stürzt auf den Wagen und nach einiger Zeit sind der Tankanhänger und der Wagen, gibt es 100 Meter hohe Flammen. Und es ist schließlich so, die Mutter wird herausgezogen, vorher schon oder im Verlauf dieses Ereignisses. Und man merkt aber, dass ein kleines Mädchen, dass ihre Tochter eingeklemmt ist und nicht herauskommt. Und als die Feuerwehr dann eintrifft, war einer der ersten Männer vor Ort ein Mann namens Roy Kennedy. Und er merkt, dass die Hitze so groß ist, dass er das an seiner Hose merkt und an anderen Stellen. Und nach einiger Zeit, ihm war nicht bewusst, dass ein junges Mädchen darunter liegt, da hört man einen Schrei. Und er merkt, als die Flammen sich ein bisschen lichten, sieht er das kleine Mädchen, sieht er das Mädchen unter, das eingeklemmt ist. Und Roy Kennedy trifft die Entscheidung und er geht in dieses Flammenmeer hinein, bis er schließlich neben dem Mädchen liegt. Und sie sagt zu ihm sinngemäß: Ich habe Angst, bitte verlassen Sie mich nicht. Und er sagt zu ihr: Ich verspreche es, bei dir zu bleiben. Und die Luft um sie herum ist vom Benzindampf geschwängert und schließlich fängt die Luft um sie herum Feuer. Und Roy Kennedy denkt, dass jetzt wird unser Ende kommen. Und er bleibt bei dem Mädchen und als schließlich mehr Kollegen kommen und sich tausende Liter Wasser dann auf sie ergießen, da bietet ihm ein Kollege an: Wir können dich ablösen. Und Roy Kennedy sagt: Ich habe versprochen, bei ihr zu bleiben. Ich bleibe hier. Und schließlich ist es so, dass das Ganze zieht sich längere Zeit hin und er merkt, das Mädchen wird schwächer und sie schließt die Augen und er bekommt eine Sauerstoffmaske und drückt sie ihr aufs Gesicht. Und er sagt zu ihr sinngemäß: Ich habe versprochen, bei dir zu bleiben. Und schließlich gelingt es ihnen, dass sie das Ganze anheben und das Mädchen herausziehen können. Und er bringt sie noch zu einer Bahre, zu einer Trage und Roy Kennedy sinkt dann schließlich erschöpft einem Kameraden in die Arme. Aber er hat sein Versprechen gehalten. Bei Jesus Christus wird es auch so sein, dass trotz aller Feuer der Anfechtungen, trotz aller Schwierigkeiten und Bedrängnisse, dürfen wir uns im Vertrauen auf das Versprechen von demjenigen verlassen, der versprochen hat, wiederzukommen und uns zu sich zu nehmen. Ich möchte auf einen anderen wichtigen Punkt eingehen, nämlich: Wir glauben daran, dass Jesus bald wiederkommt. Hoffentlich tun wir das. Aber die zweite Frage, die wir uns stellen müssen, bin ich jemand, der sich wirklich nach der Wiederkunft von Jesus sehnt? Warte ich wirklich? Lasse ich mich wirklich vorbereiten auf die Wiederkunft? Und wir wollen uns mit zwei wichtigen Punkten beschäftigen, wenn es um dieses Thema geht. Wenn ich daran gefragt werde, danach gefragt werde, woran wir glauben, dann habe ich es mir angewöhnt, im Normalfall nicht als erstes zu sagen, wir halten den Sabbat und andere Kirchen tun das nicht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich vor einigen Jahren im Büro einer wichtigen Person gesessen bin, in einer der Städte, wo ich Verantwortung habe für eine Gemeinde. Und wir haben uns am Anfang ein bisschen ausgetauscht. Er wusste ja, dass ich der Pastor bin und ich kam zu ihm, war ein offizieller Besuch. Und er hat mich gefragt, was glauben Sie eigentlich so als Kirche? Und ich habe zu ihm gesagt, wir glauben daran, dass Jesus Christus bald wiederkommt. Und er hat mir eine Frage gestellt, die ich wahrscheinlich nie mehr vergessen werde und die sehr, sehr wichtig ist und auch zentral für uns als Siebenten-Tags-Adventisten. Er hat mich gefragt, inwieweit beeinflusst dieser Glaube Ihr Leben? Ich möchte euch gerne in zwei Punkte mitnehmen, die wichtig sind, wenn es darum geht, um die Frage, bereite ich mich wirklich auf die Wiederkunft von Jesus vor? Der erste Text ist im 1. Johannesbrief, 1. Johannesbrief im 3. Kapitel. 1. Johannes Kapitel 3 und wir lesen dort die ersten drei. Und wir nehmen vielleicht, um noch ein bisschen mehr Kontext zu haben, die Verse davor dazu. So beginnen wir im 1. Johannes 2 ab Vers 28. Und dort heißt es, und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint, und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Vers 3, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Ein wichtiger Punkt ist, um zu erkennen, ob ich mich wirklich auf die Wiederkunft Jesu vorbereite, ob ich wirklich bereit gemacht werden möchte, strebe ich in allen Bereichen nach einem heiligen Leben. Wir werden hinterher noch einen Text oder mehrere Texte mehr dazu lesen. Strebe ich wirklich in allen Bereichen nach einem heiligen Leben? Der alte adventistische Bibelkommentar sagt, alle, die sich wirklich danach sehnen, Christus zu sehen, werden nach Reinheit des Lebens streben. Wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird er auch nicht unseren Charakter verändern. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, heißt es, wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Im Buch Wirken der Apostel sagt uns der Geist der Weissagung, so wie Gott in seinem Bereich heilig ist, soll der gefallene Mensch durch den Glauben an Christus in seinem Bereich heilig sein. Wenn wir in der Bibel über Texte lesen, die sich auf die Wiederkunft beziehen, dann werden wir mehr als einen Text, auch mehr als zwei Texte finden, die die Wiederkunft in Zusammenhang bringen mit dem Bereich der Heiligung. Im 1. Thessalonicher Kapitel 5 finden wir einen anderen Text und wir wollen ihn kurz zusammen lesen. 1. Thessalonicher Kapitel 5 und dort in den Versen 23 und 24. Und dort heißt es, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Die Heiligung schließt das ganze Wesen mit ein. Es ist nicht wirklich möglich, teilweise geheiligt zu sein. Im Sinne davon, dass ich gewisse Gebiete meines Lebens vorenthalte, sodass sie nicht geheiligt werden. Heiligung umschließt auch den Körper mit ein. Heiligung, die den Körper nicht mit einschließt, ist biblisch gesehen keine wahre Heiligung. Es gibt noch einen zweiten Bereich, den wir uns zusammen anschauen wollen, und den finden wir in Matthäus Kapitel 24. Matthäus 24 ist ja die Endzeitrede von Jesus, wo er unter anderem die Frage der Jünger beantwortet: Was wird das Zeichen sein deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit? Und Jesus sagt hier in Vers 14 in Matthäus Kapitel 24: Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Alle, die auf den Herrn warten, heißt es im Buch Maranatha, verbinden stete Wachsamkeit mit ernster Arbeit. Wir wollen noch einen weiteren Text anschauen, bevor wir uns zwei Zitate anschauen. Im 2. Petrusbrief, 2. Petrus Kapitel 3. 2. Petrus Kapitel 3. Die Bibel ruft uns dazu auf, nicht nur auf die Wiederkunft zu warten, im Sinne von, dass wir auf ein Ereignis einfach warten und warten, wie die Zeit abläuft, sondern die Bibel sagt uns sogar, und der Geist der Weissagung, dass wir die Wiederkunft Jesu beschleunigen können. 2. Petrus Kapitel 3. Und wir lesen hier ab Vers 9. 2. Petrus 3 ab Vers 9. Und der Herr sagt hier: Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen jeden von uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Vers 11, da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wenn wir uns den Vers anschauen, 2. Petrus 3, Vers 12, da werdet ihr sehen, wenn ihr eine Elberfelder Übersetzung habt, da heißt es, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt. Die Zürcher Bibel sagt, wartet auf den Tag Gottes und beschleunigt seine Ankunft. In der rumänischen Bibel meiner Frau haben wir nachgeschaut und da heißt es, wartend und den Tag des Herrn beschleunigend. Die neue russische Übersetzung sagt beschleunigend. Natürlich muss sich der Übersetzer immer entscheiden, welche Übersetzungsmöglichkeit oder wie übersetzt er jetzt diesen Text. Ich möchte euch gerne in zwei Folien mitnehmen, die sehr interessant sind und die diese beiden Punkte auch noch einmal beleuchten, die wir besprochen haben. Das ist aus dem Buch Christi Gleichnisse, die alte Ausgabe, hier die Seite 67 am Anfang. Und dort heißt es, so wie du den Geist Christi, den Geist selbstloser Liebe und Arbeit für andere aufnimmst, wirst du wachsen und Frucht bringen. Die Früchte des Geistes werden in deinem Charakter reifen. Dein Glaube wird zunehmen, deine Überzeugung stärker und deine Liebe vollkommener werden. Mehr und mehr wirst du das Bild Christi ausstrahlen, in dem das rein, edel und lieblich ist. Diese Frucht kann niemals vergehen, sondern wird eine Ernte hervorbringen, nach ihrer Art zum ewigen Leben. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er bald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Christus wartet mit sehnsüchtigem Verlangen darauf, sich durch seine Gemeinde offenbart zu sehen. Wenn der Charakter Christi vollkommen in seinem Volk wird hergestellt sein, dann wird er kommen, um es als sein Eigentum zu beanspruchen. Es ist das Vorrecht eines jeden Christen, nicht nur die Wiederkunft unseres Herrn Jesu Christi zu erwarten, sondern sie auch zu beschleunigen. Das heißt im Buch Das Leben Jesu auch wieder die alte Ausgabe: Christus sagt nicht, dass die ganze Welt bekehrt werden würde, sondern nur, es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Durch die Verkündigung des Evangeliums liegt es in unserer Macht, Christi Wiederkunft zu beschleunigen. Wir sollen nicht nur auf sie warten, sondern der Zukunft des Herrn entgegeneilen. Die Frage, die ich mir gestellt habe, und ich glaube, die es gut wäre, dass wir sie uns stellen: Leben wir als Siebenten-Tags-Adventisten wirklich nach unserem Namen? Wenn sich Kinder auf ein großes Ereignis freuen und ihm entgegensehen, wer selber Kinder hat, kann das wahrscheinlich gut nachvollziehen, dann ist es so, dass es manchmal schwierig ist, am Abend vorher sie ins Bett zu bringen. Manche Kinder können vielleicht nicht richtig schlafen oder kaum schlafen, weil sie so sehr sich auf das Ereignis freuen, auf das sie am nächsten Tag warten. Wenn du wirklich auf ein großes Ereignis wartest und dich darauf vorbereitest, dann wird das an deinem Leben sichtbar werden. Ich habe zurückgedacht an ein Ereignis, als ich im Militär gewesen bin, und ich habe gewusst, es kommt in der und der Zeit ein großes Ereignis auf mich zu. Und es wird manche geben, die diese Zeit bestehen werden, und die Mehrheit wird diese Zeit nicht bestehen. Und ich habe zurückgedacht und ich habe mich erinnert, wie habe ich mich damals verhalten als jemand, natürlich mit der falschen Motivation, der damals als Nicht-Adventist sich auf ein großes Ereignis vorbereitet hat. Und mir ist in den Sinn gekommen, eine Sache, die ich gemacht habe, war, dass ich habe versucht, in der bestmöglichen Verfassung zu sein. Ich habe an meinen Schwachpunkten gearbeitet, bin in ein anderes Land gefahren, zu einem Bekannten, um den Bereich der Orientierung mit Karte und Kompass zu üben. Das war meine Schwachstelle. Wenn du mir damals ein Buch empfohlen hättest und du hättest zu mir gesagt, wenn du dieses Buch liest und das im Leben umsetzt, dann wirst du auf das große Ereignis vor dir vorbereitet sein. Ich hätte wahrscheinlich viel Geld ausgegeben, um dieses Buch zu kaufen. Zeigt sich an deinem und meinem Leben, dass wir wirklich auf die Wiederkunft von Jesus warten und uns von ganzem Herzen darauf vorbereiten? Wenn man eine Kamera richten würde auf dein und mein Leben und jemand, der uns nicht kennt, der nicht weiß, wo wir herkommen, der nicht weiß, ob wir gläubig sind oder nicht, wenn er unser Leben im Zeitraffer eine Woche lang mit der Kamera verfolgen könnte, wenn er verfolgt, wie wir unsere Gänge im Alltag machen, unabhängig vom Sabbat in der Gemeinde. Wenn er sieht, wie wir unsere Abende verbringen, wenn wir ganz allein sind und niemand anders uns beobachtet. Wenn er sieht, worüber wir sprechen und wie unsere Vorlieben und Interessen aussehen. Würde die Person, wenn man sie fragt, die Schlussfolgerung ziehen, nachdem er das gesehen hat, dass du und ich, dass wir auf das größte und wichtigste Ereignis der Weltgeschichte warten? Möge der Herr uns helfen, dass wir niemals unseren Namen vergessen und dass wir in der Praxis wirklich danach leben. Denn all diejenigen, die das tun und die sich von Jesus von ganzem Herzen vorbereiten, werden ihm in Frieden begegnen, wenn er wiederkommt. Ich möchte gerne mit euch einen Text lesen, der ein Ereignis, eins der schönsten Ereignisse im Zusammenhang mit Jesu Wiederkunft beleuchtet. Im 1. Thessalonicher Brief, im 4. Kapitel. 1. Thessalonicher, Kapitel 4. Als die Christen in Thessalonich, die bei der Bestattung ihrer Lieben geholfen hatten, von Leid erfüllt waren, hat Paulus sie auf ein wichtiges Ereignis verwiesen, das bei Jesu Wiederkunft stattfinden wird. Und ich lese 1. Thessalonicher, Kapitel 4, ab Vers 13. Und da sagt Paulus: Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn: Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Menschen, die ihr ganzes Leben lang blind gewesen sind, werden wieder sehen können. Die allermeisten von uns haben wahrscheinlich schon zumindest ein Lied gesungen von einer der bekanntesten Liederdichterinnen überhaupt namens Fanny Crosby. Sie hat tausende Lieder geschrieben und ein Prediger hat sie sinngemäß, der es gut gemeint hat, einmal gefragt: Wenn der Herr dich so mit Gaben überschüttet hast, es ist doch traurig, dass er dir nicht dein Augenlicht gegeben hat, dass du nicht sehen kannst. Fanny Crosby war seit ungefähr 6 Wochen, konnte sie sehen als Baby, und danach ist sie erblindet. Und Sie hat ihm geantwortet, wenn ich bei meiner Geburt einen Wunsch hätte äußern können, dann wäre es der Wunsch gewesen, blind geboren worden zu sein. Denn sie sagt, denn wenn ich in den Himmel komme, dann wird das erste Gesicht, das immer meinen Blick erfreuen wird, das meines Heilandes sein. Bei der Wiederkunft werden Gelähmte, die früher nie ein Wettrennen mit ihren Kindern machen können, wieder rennen und gehen können. Menschen, die ihr Leben lang taub gewesen sind und die niemals die Worte "Ich liebe dich" aus dem Mund eines anderen Menschen gehört haben, werden die Stimme ihres Erlösers vernehmen. Es heißt in der Inspiration, Jesus heißt seine Getreuen mit unaussprechlicher Liebe willkommen. Ein Ereignis, das sicherlich viele begegnen, bewegen wird, wird die Begegnung des ersten mit dem zweiten Adam sein. Adam, den jedes Blatt, das gewelkt ist und jedes Opfertier erneut an seine Sünde erinnern wird, wird Christus begegnen und die Nägelmale in seinen Händen sehen. Es wird keine Kämpfe und Anfechtungen mehr geben, wo Satan uns versucht, an unseren schwächsten Stellen anzupacken und uns von Christus wegzuziehen. Keinen Abschied mehr und keine Beerdigungsprozession, sondern Frieden in alle Ewigkeit. Und auch wenn vielleicht in der Zeit vorher, wenn vielleicht manche oder viele von uns erleben werden, dass sich die Gesetze der Welt direkt gegen die Gläubigen richten werden, und wenn es schließlich so kommen wird, dass dich, wenn die Zeiten noch so sein werden, kein irdischer Kellner mehr bedienen wird und du nirgendwo mehr einkaufen kannst, dann heißt es in der Bibel, selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Auch wenn manche von Gottes Kindern am Ende der Zeit in unansehnlichen Verließen ihre Zeit verbringen werden müssen, dürfen sie wissen, dass die Zeit kommt, wo sie mit Jesus im neuen Jerusalem über die Straßen aus Gold laufen werden. Auch wenn diejenigen, die die Zeit der letzten Plagen durchmachen, Jesus lebend begegnen werden, die Leid durchgemacht haben werden, die Hunger und Durst erlebt haben, dann dürfen sie doch wissen, dass es in der Offenbarung heißt, sie wird nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten, die Sonne oder irgendeine Hitze. Ich möchte euch gerne in die letzte wahre Geschichte mitnehmen, die sich in den 1970er Jahren ereignet hat. Ein junger Mann namens Jim McCaskill erfährt, dass seine Freundin schwanger ist und er wünscht sich, das Kind zu behalten, aber die Mutter entscheidet sich, das Kind zur Adoption freizugeben. Und Jim McCaskill, es gibt eine Krankenschwester, die Krankenhausregeln, die sich darüber hinwegsetzt, um ihm zu helfen. Und er bekommt 10 Minuten in einem Raum, seine Tochter zu sehen, sie zu begrüßen und sich gleichzeitig von ihr zu verabschieden. Und als er bei ihr ist, sagt er zu ihr sinngemäß, ich liebe dich und wir werden uns eines Tages treffen, wir werden uns wiedersehen. Die Suche ist für ihn sehr schwierig gewesen, weil er nicht den Namen kannte, den seine Tochter später dann bekommen hat. Sein Name wurde aus dem Geburtsregister entfernt und er wusste auch nicht, in welche Stadt sie leben wird. Und nach vielen, vielen Jahren, er besorgt ihr jedes Mal, wenn sie Geburtstag hat, besorgt er ihr eins oder mehrere Geschenke und er versucht alles ihm Mögliche, um seine Tochter wiederzufinden. Und eines Tages stößt er auf den Namen, den sie später bekommen hat, nämlich Nicole Theresa Stefanik. Und er findet ihre Facebook-Seite und er sieht, dieses Mädchen, diese Frau inzwischen, ist ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Und nach 34 Jahren löst er sein Versprechen ein und begegnet seiner Tochter wieder. Jesus hat versprochen, dass er dich und mich, wenn wir ihm treu sind, zu sich nehmen wird. Er hat einen unglaublich hohen Preis dafür bezahlt, dass du und ich, dass wir einmal im Himmel mit ihm auf ewig zusammen sein können. Es heißt im Buch Das Leben Jesu, niemand kann den Preis unserer Erlösung wirklich begreifen, bis die Erlösten mit dem Heiland vor dem Thron Gottes stehen werden. Dann, da die Herrlichkeiten der ewigen Heimat plötzlich unseren entzückten Sinnen sichtbar werden, werden wir daran erinnert, dass Jesus all das für uns verließ. Dass ihm nicht nur die himmlischen Vorhöfe verschlossen waren, sondern dass er für uns auch das Wagnis des Misslingens und der ewigen Verlorenheit auf sich nahm. Dann werden wir unsere Kronen zu seinen Füßen niederlegen und in das Lied einstimmen: Das Lamm, das erwürgt ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Möge der Herr uns helfen, dass wir zu den Menschen gehören, die nicht nur an seine Wiederkunft glauben, sondern die sich von ganzem Herzen von ihm darauf vorbereiten lassen und ihm jeden Tag ihr ganzes Herz schenken, damit sie ihm in Frieden und Freude begegnen können, wenn er wiederkommt. Wir wollen noch einmal zum Abschluss gemeinsam beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für dein Versprechen, dass du wiederkommen wirst und dass du uns trotz all der Schwierigkeiten und der Bedrängnisse in dieser gegenwärtigen Zeit und in der Zukunft, dass dein Versprechen nichts von seiner Kraft verlieren wird und dass du all diejenigen zu dir nehmen wirst, die dich von ganzem Herzen gesucht haben. Bitte hilf uns, dass wir zu diesen Menschen gehören und dass möglichst viele andere durch deine Liebe, die durch uns fließt, mitgenommen werden auf die neue Erde, wo es keine Tränen und keine Trauer und kein Leid mehr geben wird. Herr Jesus, bitte komm du bald wieder und schenke uns, dass wir dafür bereit sind. In deinem Namen bitten wir dich. Amen.